Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wir befinden uns gerade an einem Wendepunkt, was IT-Sicherheitsarchitekturen angeht. Es ist kein ganz neues Konzept, dabei geht es halt um eine kontinuierliche Authentifizierung.
So beschreibt Markus Hertlein, Gründer des Authentifizierungsanbieters Sciences, die gegenwärtige Situation im Bereich digitaler Identitäten. Die Europäische Union und auch die Bundesregierung, die stellen erhebliche Mittel bereit, um Konzepte sogenannter selbstbestimmter Identitäten zu entwickeln und auch umzusetzen. Was genau das ist und warum überhaupt selbstbestimmte Identitäten nötig werden, das erklärt uns jetzt Peter Welchering, oder?
Ja, ich versuche es zumindest, denn bei diesen Konzepten geht es darum, sich im Netz auszuweisen. Aber vor allen Dingen Dokumente, die auf ihre Richtigkeit überprüft werden müssen, wie etwa Unidiplome oder Schulzeugnisse, dass man diese Dokumente so an den Empfänger schicken kann, dass der die Sicherheit hat, diese Dokumente sind überprüft und richtig. Und das wird dann erweitert auf Konzepte für smarte Städte. Wenn ich etwa mein E-Auto lade oder aus dem in der Garage stehenden E-Auto gerade Strom ins Netz zurückspeise, weil der gerade gebraucht wird, oder wenn ich einen Bewohnerparkausweis beantrage, dann soll das mit Authentifizierungstechniken gemacht werden, bei denen ich mich nicht einmal mehr mit Benutzerkonto und Passwort anmelden muss, sondern meine Identität soll sozusagen mitgeliefert werden. Und da setzt die Bundesregierung wie auch die EU-Kommission sehr stark auf sogenannte Self-Sovereign Identity, also selbstbestimmte Identität. Aber das Konzept hat Kratzer erfahren, weil nämlich solche Konzepte wie etwa das digitale Schulzeugnis der Bundesdruckerei oder auch die ID-Wallet genannte Ausweis-App ganz erhebliche Sicherheitslücken und Datenschutzlücken ausweisen. Und die EU weigert sich zwar noch, die Erkenntnisse aus genau diesen Erfahrungen, diesen Sicherheitsanalysen in ihre Gesetzgebungsverfahren über die elektronische Identität mit einzubeziehen, aber weil die Stimmen der Kritiker lauter werden, weil die Diskussion intensiver wird, ist das eben nur noch eine Frage der Zeit. Die müssen darauf reagieren.
Und deshalb haben wir uns mal aufklären lassen, wie das funktionieren soll mit der selbstbestimmten Identität und wie Identitätsprüfungen auch in Smart City-Konzepten eingesetzt werden.
Das Konzept klingt einfach und zunächst einmal überzeugend. Der künftige Arbeitgeber soll sicher sein können, dass das von der Bewerberin oder dem Bewerber zugemailte Zeugnis echt ist. Der Online-Shop will die richtigen Namen und die korrekten Adressen der Bestellenden haben und auch die Stadtverwaltung will es genau wissen. Den Anwohnerparkausweis gibt es nur für jene Antragstellende, die auch wirklich im Viertel wohnen. Um diese Nachweise führen zu können, erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Kundinnen und Kunden oder Bürgerinnen und Bürger von einem Identitätsdienstleister eine Datei, die sie auf ihrem Smartphone speichern. Und mit einer Identitäts-App können sie dann geforderte digitale Dokumente zuverlässig verschicken. Klingt gut, hat aber einen Haken, meint Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann.
Man muss das ja so sehen, dass nicht nur all die Anbieter dann beglaubigte Daten von uns bekommen, sondern auch der eine Identitätsprovider bekommt von uns die Informationen als BürgerInnen, wo wir uns überall anmelden. Das bedeutet, eigentlich bauen wir uns damit ein Tracking-System für BürgerInnen, wo dieser eine Anbieter viel mehr Daten über uns bekommt, als es heute der Fall wäre.
Der gläserne Konsument wäre die Folge. Das lasse sich mit einem etwas anderen Verfahren vermeiden, meint Markus Hertlein vom Authentifizierungsdienstleister Xainsys.
Daten dort, wo die liegen, das ist kein klassischer Self-Sovereign Identity-Ansatz, wie wir ihn so häufig hören, mit Daten auf dem Telefon speichern, das machen wir nicht, sondern wir sagen, die Daten des Nutzers liegen verifiziert vor, beispielsweise bei den Stadtwerken, die liegen bei meiner Kommune vor, die liegen in den Registern, Stichwort Registermodernisierung. Und wir wollen dem Nutzer nur eine transparente Möglichkeit geben, mit diesen Daten Dienste in der Smart City zu nutzen.
Schaltstelle des ganzen Verfahrens bleibt dennoch das Smartphone derjenigen, die solche Identitätssysteme benutzen. Denn die gewünschten verteilt liegenden Daten und Dokumente gibt die Smartphone-Eignerin oder der Eigner über die digitale Brieftasche auf dem Smartphone frei. Sie oder er scannt zum Beispiel den QR-Code an der Ladesäule ein und die digitale Brieftasche auf dem Smartphone übermittelt die vom Ladesäulenbetreiber gewünschten Daten. Lilith Wittmann wendet deshalb ein.
Ich verliere ganz schnell die Kontrolle über meine Daten, weil ich habe irgendwann keinen Überblick mehr drüber. Wo habe ich denn mal so einen QR-Code gescannt und wo liegen denn da meine Daten? Und wenn ich die einmal weitergegeben habe, habe ich natürlich auch keine Kontrolle mehr darüber, was mit denen passiert. Also haben wir da quasi einen ganz einfachen Weg geschaffen, um garantiert echte staatliche Ausweisdaten an ganz viele Leute zu verteilen.
Und diese Daten könnten missbraucht werden. Etwa so.
Diese Person, die hat den Namen, die ist vielleicht dann und dann geboren, wohnt da und da und hat ein E-Auto. Und vielleicht habe ich auch noch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer von der Person. Und wenn ich das als Hackerin erstmal habe, dann kann ich natürlich mir überlegen, dann schicke ich der Person vielleicht mal eine gefälschte, sehr echt aussehende E-Mail mit sehr vielen Informationen über die Person drin und fordere die auf, nochmal die Rechnung von der E-Tankstelle zu bezahlen zum Beispiel. Und so kann ich Leuten zum Beispiel Geld klauen. Nennt man dann Phishing. Und da gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Angriffsmöglichkeiten.
Um diese Angriffsmöglichkeiten auszuschalten, schlagen Sicherheitsforscherinnen und Forscher ein ganzes Bündel an Maßnahmen vor. So könnte etwa die E-ID des Personalausweises weiter für Authentifizierungen im Netz genutzt werden, würde aber auf bestimmte Anwendungsfälle eingeschränkt. Und nach wie vor sollen sich Netznutzerinnen und Nutzer möglichst ohne Preisgabe ihrer staatlich beglaubigten Identität im Netz bewegen können.
Gerade in der smarten City, bei der ja viele Transaktionen möglichst automatisiert ablaufen sollen, da liegen die Vorschläge sehr weit auseinander. Sind denn Anonymität und sichere Transaktionen in den Netzen der smarten Stadt ja überhaupt miteinander vereinbar, Peter?
Das kommt immer drauf an. Also ich muss da sehr genau drauf schauen, wo brauche ich beispielsweise eine staatlich beglaubigte Identität und wo nicht. Und wenn ich etwa ein Abrechnungskonto bei den Stadtwerken eröffnen will, dann brauchen die natürlich eine Bestätigung meiner Identität. Da bin ich ja bisher auch mit dem Personalausweis hingegangen, dann habe ich den Personalausweis vorgezeigt und mein Konto bei denen eröffnet. Und in der Regel hat ein Stadtwerke-Mitarbeiter eben dann auf den Kontodokumenten vermerkt, dass er den Personalausweis gesehen hat, die Identität überprüft hat. Den zu kopieren, das war ja eigentlich nicht vorgesehen, obschon es in Einzelfällen auch geschehen ist. Und diesen Prozess, den kann ich auch digital abbilden mit dem Vorzeigen des Personalausweises. Nämlich das Stadtwerkesystem, das prüft dann meine Identität und speichert diesen Prüfvermerk und eben nicht meine Identitätsdaten. So wie auch der Stadtwerke-Mitarbeiter früher eben meinen Personalausweis überprüft und eben nicht kopiert hat.
Der beliebter Anwendungsfall in solchen Konzepten lautet ja dann immer, dass mein E-Auto an der Ladesäule Strom tankt, aber zu Hause in der Garage dann Strom ans Netz wieder abgibt, weil da gerade Bedarf ist. Das muss ja irgendwie abgerechnet werden.
Ja, und dieses Beispiel ist auf vielen Konferenzen wirklich rauf und runter diskutiert worden. Und dabei hat sich eigentlich deutlich gezeigt, für genau solche Abrechnungen, da wird natürlich die Kontonummer etwa der Stadtwerke benötigt. Also meine Kontonummer, die ich bei den Stadtwerken habe als Kunde. Oder Kundennummer kann man die auch nennen. Die muss natürlich auch nochmal bei allen Transaktionen mit den entsprechenden Zertifikaten abgesichert sein, wenn die weitergeschickt wird. Aber dafür muss ich ja nun nirgendwo meine eigene digitale Identität hinschicken. Da reicht ja meine Kundennummer oder Kontonummer und das ist eben der entscheidende Punkt.
Aber in diesem ganzen Spiel benötige ich doch immer noch eine ja quasi öffentliche Ausgabestelle für eine öffentliche Legitimation von Identitäten.
Ja, und da geht die Diskussion darum, ist das ein Marktgeschehen oder macht der Staat das selbst? Also diese Ausgabestelle für staatliche Legitimation von Identitäten, die haben wir analog ja auch schon. Wenn ich einen Personalausweis brauche, dann gehe ich zum Einwohnermeldeamt. Und sowas kann ich eben auch künftig digital machen. Aber ich muss den vollen Identitätsdatensatz dann ja noch längst nicht überall hinschicken und das soll der Staat machen. Das soll eben eine staatliche Ausgabestelle geben und nicht verschiedene Identitätsdienstleister, die dann diese in Anführungszeichen hoheitlichen Aufgaben des Staates gegen Bezahlung übernehmen. Und das ist ja auch ein Punkt, der beim Konzept einer digitalen Identität im Europäischen Parlament gerade in der letzten Zeit wieder intensiver diskutiert wird. Ja, und drittens kommt dann noch hinzu, die Identitätsprüfung, die müssen wir so sparsam wie möglich einsetzen. Das heißt, so wenig Datenpunkte wie da eben möglich abfragen, keine Datenpunkte verdichten und die volle Identitätsabfrage, die soll nur in den Fällen passieren, in denen sie wirklich unbedingt nötig ist. Siehe Kontoeröffnung bei den Stadtwerken oder sowas, aber beispielsweise nicht bei der Bestellung in einem Onlineshop.
Digitale Identitäten und deren Nachweise in smarten Systemen, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.